So, schön euch zu sehen. Für alle, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind oder da sind, weil sie Mandy und Paul Taufe feiern. Wir haben eine große Serie. Die heißt Im Gespräch über. Die fängt immer mit diesem tollen Barista an, der uns einen Kaffee reicht, damit wir miteinander über Dinge nachdenken können. Und es fängt immer gleich an. Moment. So, jetzt sind wir richtig. Wir fangen immer mit Eden an, weil in der Bibel, also so eine ganz kurze Zusammenfassung, die ersten zwei Kapitel ist, was Gott ursprünglich gedacht hat. Dann ist der Rest der Bibel irgendwie, was passiert, wenn Menschen sich von Gott abwenden mit all den Herausforderungen und dem Furchtbaren, was sich daraus ergibt. Dann ist das Kreuz in der Mitte, wie Gott sich aufmacht, um uns zurückzuholen. Und die letzten zwei Kapitel sind, wie diese Welt aussieht, wenn Gott wieder völlige Herrschaft hat. Und Eden ist so dieses Bild von dem, was ursprünglich gedacht war. Und ganz am Anfang, das will ich uns lesen, und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, alles, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir wirklich verstehen dürfen, ist, dass sich Gott Miteinander und Partnerschaft wünscht und dass er auf Mündigkeit setzt und dass er dich in seinem Bild geschaffen hat und dass er tatsächlich dich als Gegenüber sieht und dass er dir eine Freiheit gegeben hat, zu entscheiden und wählen zu können, ob man mit ihm kooperiert oder mit anderen Kräften. Ich bin so froh, dass wir so einen Heiliggeist-Einstieg hatten, denn das brauchen wir bei diesem Thema, um das es heute geht. Ich will euch kurz die Überschrift sagen und ich will euch gleich sagen, wo ich heute gerne hin möchte. Ich würde gerne über das Thema Besitztum und Finanzen reden. Sehr gut, yeah. Und ich will dir gleich sagen, ich will nicht dein Geld. Aber ich will was und ich will dir sagen, was ich möchte. Ich will, dass dein Herz bei Gott ist. Und wenn dein Herz bei Gott ist, dann hat er Zugriff auf dein ganzes Geld. Da will ich wirklich mit uns hin. Warum will ich das? Was ist denn die Alternative? Wer soll denn sonst Zugriff haben der Geiz, die Verschwendung oder meine selbstsüchtigen Wünsche. Irgendjemand muss da Zugriff haben. Ich wünsche mir, dass wir in dem Bereich, also Zinzendorf hat mal gesagt, es braucht 3 Bekehrungen im Leben eines Menschen. Die erste ist zu Gott hin. Die zweite ist in Bezug auf unsere Zeit und unseren Einsatz. Und die dritte ist in unserem Portemonnaie. Will mit uns was lesen. Ganz am Anfang heißt es, das ist der Sündenfall, der Mensch wendet sich bewusst von Gott ab oder lässt sich verführen. Gott bietet nochmal eine Möglichkeit, dass der Mensch reagiert. Gott kommt ja nicht in den Garten Eden und sagt, sag mal, bist du jetzt völlig durchgeknallt, was hast du gemacht? Antreten, Ohrfeigen abholen. Sondern Gott kommt ja, so wie er ist, und er wirbt um uns und er nimmt uns ernst und er ruft in diesen Garten, Adam, wo bist du? Es ist ja nicht so, dass er nicht wusste, Scheiße, jetzt ist der Typ weg. Also, weißt du, Gott wusste doch, wo Adam ist. Warum fragt er dann, Adam, wo bist du? Weil er Adam eine Möglichkeit geben möchte, zu sagen, hey, ich habe wirklich was falsch gemacht. Aber anstelle, um Vergebung zu bitten und zu sagen, hey, mir ist da echt ein Fehler passiert, könntest du da irgendwie was wieder gut machen, also in Beziehung zu bleiben, tritt er aus der Beziehung raus und sagt, also weißt du, mit der Frau, die du mir gegeben hast. So. Und die Frau macht dasselbe, die Schlange, und es sind immer die anderen, und sie treten aus dieser Beziehung. Also was wir hier sehen von dem Herzen Gottes ist, er will Beziehung. Oh, Josef, ich höre mich selber, kannst du mich ein bisschen, dann könnte ich mit dem Mikro ein bisschen näher ran und bin nicht ganz so, ja, oh, super. Jetzt ist es für mich zumindest angenehmer. Ich hoffe für euch auch. So, und dann sehen wir etwas, was passiert. Und dann heißt es, und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Das ist ein Fluch, der über dieser Erde ausgesprochen ist, die von Satan zum Fall gebracht wurde. Und der Fluch, das will ich nochmal sagen, ist nicht die Arbeit. Also Schlaraffenland ist nicht Himmel und Eden. Der Fluch ist, dass wir unter Mühe uns ernähren. Denn geschaffen sind wir im Bilde Gottes. Und wie ist Gott? Schöpferisch, kreativ, aus dem Nichts hervorbringen. Das ist seine Art und das ist auch deine Art. Und also er war nicht fertig, nee. Interessant ist, es gibt im Judentum kein Wort für Ruhestand. Warum? Immer wenn es im Judentum kein Wort gibt, ist es meistens eine schlechte Idee. Drückt den mal jemand auf den Boden hier vorne. Aber warum? Weil wir berufen sind, zu bewahren, zu entwickeln und auszubreiten. Und das nicht nur 40 Jahre lang, sondern lebenslänglich. Und da geht es mir mehr, also mir geht es dann nicht um Geld verdienen, sondern um eine innere Haltung von, ich habe eine Bestimmung zu gestalten. Ich habe eine Bestimmung zu entwickeln. Und da geht es nicht darum, muss ich alles mit eigener Hände Arbeit machen, sondern es geht auch um andere befähigen, Wissen weiterzugeben, andere stark zu machen. In dem Sinne gibt es keinen Ruhestand, hoffentlich. Aber wir erleben auch, dass Arbeit unter viel Mühe passiert. Und wir erleben, der eine mehr, der andere weniger, etwas von diesem Fall. Und Gott möchte uns zurückbringen zu diesem Ursprünglichen. Paulus schreibt, denkt daran, hier erklärt er uns ein Prinzip, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Lass mich hier vielleicht noch was sagen. Ich hatte am Anfang was gesagt zu dem, was meine Absicht ist. Und meine Absicht ist tatsächlich, dass dein Herz ganz bei Gott ist. Das ist wirklich meine Absicht. Und ich werde dann noch leidenschaftlich einsteigen. Ich glaube gleichzeitig, dass jeder selber wählen darf. Und wenn du sagst, Markus, komm mir mit dem Thema Finanzen nicht zu nahe, was soll ich sagen? Dann tut mir das wirklich leid, dass ich mich an dem Punkt nicht ändere. Weil wir reden über Finanzen, über gute Haushalterschaft, über gelingende Sexualität, über wachsenden Einfluss in unserem Leben, mehr Heiliger Geist. Wir wollen wirklich zurück zu dem, was Gott ursprünglich vorhatte. Und vielleicht gibt es andere Gemeinden, die dich da eher fernhalten. Ich werde dir leider keine empfehlen, weil ich erstens nicht so viel kenne und zweitens, selbst wenn, will ich dir nicht helfen, dich in diese Richtung zu entwickeln. Die Mühe darfst du dir gerne selber machen. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch in dem Bereich, ich glaube, das ist ein ganz schneller Gradmesser. Unsere Zeit und unsere Finanzen. Wo ist wirklich mein Herz? Und was ist mir wirklich wichtig? Ich, weißt du, mir geht es nicht um schlechtes Gewissen. Mir geht es um aufrichtig vor ihm und vor mir selber zu sein. Was zählt wirklich? Und dort merken wir das ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Vielen Dank. Also, Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zum vielfachen Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr mit eurem Glauben bewährt seid. Und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihm und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch ausgeschüttet hat. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Und schau, ich will hier etwas herausgreifen, was ich wirklich wichtig finde zu verstehen. Und die Svenja hat das heute Morgen schon zum Thema Freude angesprochen. Gott hat die Dinge in dich gelegt. Und du darfst irgendwie damit umgehen. Schau, zum Thema Finanzen heißt es, dass Gott dem Bauern Saat zur Aussaat gibt und dafür sorgt, dass die Ernte wächst. Aber er fällt nicht in dein Haus ein und füllt dir die Scheunen. Gott hat sein Reich, wir hatten das immer und immer wieder gehört, wachstümlich angelegt. Er gibt Möglichkeiten, nicht fertige Produkte. Er hat in Garten Eden Samen gelegt, dass aus ihnen Bäume entstehen. Und irgendjemand muss mal einen Baum sehen und sehen, da drin versteckt sich ein Tisch, den ich bauen könnte. Und in dem Moment arbeite ich mit Gott zusammen. Und in dem Bereich Finanzen ist es ähnlich. Ich will eine Geschichte erzählen. Vor einiger Zeit, da ging es um was Konkretes und also es ging irgendwie, Reich Gottes zu unterstützen, um das ganz grob zu machen. Und auf einmal, wir hatten das unseren Kindern erzählt und dann kam der Jeremias auf mich zu und sagte, oh Papa, ich überlege, ob ich nicht auch was gebe. So, ja, das ist ja spannend, was überlegst du denn? Ah, ich weiß noch nicht. Vielleicht 10, vielleicht 7. Was soll ich machen? Ich sag, Jeremias, weiß ich nicht. Also ich werde deins nicht erhöhen. Mach das, was du gerne geben würdest. Und das war so eine Einmalgeschichte und man hat diesen Kampf in ihm gespürt. Und er hat sich überlegt, sagt, ja, vielleicht 10, hat sich nochmal eine Nacht Bedenkzeit überlegt. Und dann kam er am nächsten Morgen fröhlichen Herzen und sagt, Papa, ich will gern 7 Euro geben. Und ich habe innerlich gejubelt. Weil weißt du, das eine, was man sehen kann, ob das jetzt 7 oder 10 sind, das macht keinen Unterschied. Stimmt. Ich sage dir, was ich gesehen habe, weil ich kenne ja seine liquiden Mittel und seine finanziellen Rücklagen. Ich hab gesehen, da ist eine Person, die auf ein besonderes Anliegen, von dem er gehört hat, überlegt, ob er 3,5 oder 5% von seinen Finanzen abgibt. Ja, genau, spannend. Jetzt überlegen alle, wie viel Geld der Jeremias hat anstelle anderer Dinge. So. Weißt du, was mir wichtig ist, und ich glaube, was Gott wichtig ist, dass wir Großzügigkeit entwickeln. Weil Großzügigkeit ist eine Sache, die kommt aus deinem Herzen. Und über dein Herz entscheidest du, nicht Gott. Darf ich das mal so sagen? Also wir beten oft anders. Ich merke nur, und das Gott und dieses Herz. Und ich verstehe, was oft damit gemeint ist. Wenn ich die Bibel aber richtig verstehe, ist es so, dass wir über unser Herz entscheiden, wer darauf Zugriff hat und wer nicht. Und ja, ich kann entscheiden, dass Gott regiert. Und ich kann entscheiden, dass Gott mich in meinem Innersten und mit meinen Überzeugungen verändert. Aber mein Herz, meine Überzeugung, meine Gedanken, meine Wünsche, meine Sehnsüchte, meine Handlungen, die hat Gott tatsächlich mir gegeben. Und über die solltest du regieren. Und Großzügigkeit ist nicht eine Geschichte, die irgendwie der Heilige Geist herbringt. Und eigentlich will er nicht. Jetzt haben wir ein bisschen was drin. Sondern Großzügigkeit ist etwas, wo er sagt, ich will das lernen. Und dann der Heilige Geist diese unangenehmen Dinge macht und sagt, guck mal, da ist eine gute Geschichte. Jetzt guck noch mal auf deinen Kontostand. Und jetzt guck noch mal, was du gerne geben kannst. Ich werde dich nicht zwingen, aber ich will dich lehren zu investieren. Vielen Dank, Sammy. So. Das ist wirklich ist einer meiner Gebete, aber ich bete und ich arbeite dafür, dass unsere Kinder Großzügigkeit lernen. Warum tun wir das? Weil wir glauben, dass es ein Wert Gottes ist. Und dann gibt es etwas anderes. Weißt du, wenn Gott Not hat und irgendwas unterstützt sehen möchte, also falls diese Gemeinde in 20 Jahren nur noch mal größere Gebäuderäumlichkeiten braucht. Weißt du, wenn der Jeremias jetzt überlegt, gibt er 3,5 oder 5%, wenn Gott so einmal fragt. Und ich würde es echt gut finden, der gibt 20. Weißt du, Gott muss nur dafür Sorge tragen, dass der Junge 100 Millionen Barbestände hat. Das wären 20 Millionen, das wäre wirklich ein großes Gebäude. Da könnte man 5000 Leute reinbringen. Und der Punkt ist, wie viel Gott dir zur Verfügung stellt und Gunst schenkt, da hat er ganz viel Einfluss drauf. Aber wenn er dir viel Geld gibt und du willst nicht geben, dann kann er nichts machen. Warum die ganze Kohle zu dir? Ich würde sie zu denen bringen, die echt gerne geben. Also, wenn ich Gott wäre. Ich glaube, er tickt dort ähnlich, aber das sind wirklich spannende Themen. Das ist die gleiche Bibelstelle nochmal. Wenig sehen, ernten. Ich will heute nur einen Anfang machen und ein paar Dinge kurz anreißen. Er ist da, genau. Schau, die Bibel kennt drei Unterscheidungen, die ich wichtig finde, irgendwie auch zu verstehen. Das eine ist Wohlstand. Das andere ist Geld und dann gibt es irgendwie nochmal sowas wie Reichtum, was irgendwie ähnlich ist. Aber Wohlstand ist etwas, also bezeichnet im Hebräischen Möglichkeiten, Material, Güter, Stärke, Macht, Besitztümer oder eigentlich Eigentum. Wohlstand ist all das, was einen innewohnenden Wert hat und von Gott geschaffen wurde. Also wir lesen ja 1. Mose 13, Abraham besaß große Viehherden, viel Silber und Gold. Dinge, die er geschaffen hat und die in sich einen Wert haben. Und Gottes Absicht mit Wohlstand war, was ja Möglichkeiten sind, dass er als Erbe weitergegeben wird. Ich bete dafür, dass deine Kinder und Nachkommen mehr Möglichkeiten haben als du, weil du ihnen etwas weitergibst und etwas an Möglichkeiten und Fähigkeiten überträgst, was wirklich Bedeutung hat. Und da geht es mir am allerwenigsten um irgendeine Summe Geld, sondern es geht mir vielmehr darum, aus etwas zu gestalten. Mit dem, was dir anvertraut wurde, zu arbeiten, zu entwickeln, anderen Sicherheit und Zuhause zu schaffen, die Möglichkeit, Reich Gottes zu unterstützen, die Möglichkeit, Freunde einzuladen und zu sagen, hey, ich will dich segnen. Ich will dich wirklich segnen. Ich will dir Gutes tun. Bei uns in der Gemeinde heiratet jemand, ich kenne den kaum, aber ich zahle die Flitterwochen zur Hälfte. Yes! Halleluja! Also, sagt, ja genau, ja genau, habe ich nichts von. Nein, aber wir sind berufen zu segnen und Gutes zu tun. Sprüche 13, gute Menschen hinterlassen ihren Nachkommen ein Erbe. Die Geschichte von dem jüngeren Sohn. Der Sohn will sein Erbe und der Vater gibt ihm seinen Teil. Dann haben wir Geld. Und Geld ist am Ende nur ein Tauschmittel für Waren, Produkte und Dienstleistungen. Es ist völlig neutral. Ich weiß, das wird manchmal anders dargestellt. Aber der Bibelvers in 1. Timotheus 6 heißt nicht, denn Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. Der Bibelvers heißt, die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. Und hier will ich kurz was sagen, weil ich das wirklich spannend finde. Wenn wir uns für einen ganz kurzen Moment nur mal vorstellen, dass die Bibel recht haben könnte. Dann steckt doch hinter ganz vielem Übel die Liebe zum Geld. Und die Liebe zum Geld hat vor allem damit zu tun, dass es zuerst um mich geht. Und sie hat auch damit zu tun, dass in irgendeiner Art und Weise Unglaube in mir lebt. Nämlich der Unglaube, dass Gott es nicht gut mit mir meint und dass er nicht dafür interessiert ist, nach mir zu sorgen. Autsch. Also wenn die Bibel recht haben könnte, dann steckt das irgendwie, das würde das bedeuten. Und das ist ein guter Selbstcheck. Also zumindest ich empfinde das gut. Ich mag das Ergebnis nicht mögen, aber ich finde den Test brillant. Ihr seid da? Euch geht's gut? Haben wir zumindest Übereinstimmung, dass der Test gut ist? Okay. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. Reichtum ist Geld, das zur Verfügung steht, über mein alltägliches Bedürfnis hinaus. Es ist nicht Geld, für das ich arbeite, sondern Geld, was mir zur Verfügung steht, um es zu investieren und zu geben, was auch immer ich damit tun will. Schau, wir erinnern, also vielleicht erinnerst du dich an diese Bibelstelle Markus 4. Das ist dieses Gleichnis vom Sämann. Und ich habe das immer wieder gesagt, Jesus sagt über diesem Gleichnis, wer dieses Gleichnis nicht versteht, der wird alle anderen auch nicht verstehen. Und ich versuche es kurz zusammenzufassen. Da werden 4 Ackerböden beschrieben und alle 4 beschreiben nicht Leute, die gläubig sind und die ungläubig sind, sondern es sind Stufen meines Herzens. Von Ignoranz, du hast mir gar nichts zu sagen, will ich nicht hören, die Wahrheit passt mir nicht. Oder dass ich was mit Begeisterung höre, aber dann ganz schnell vergesse. Und dann, dass ich mir Dinge zu Herzen nehme, darüber nachdenke. Und dann ist der dritte Boden, passiert etwas Spannendes, dass neben dem Guten auch alles mögliche andere wachsen kann. Und unter diesen anderen Dingen, die dazu geschickt sind, das, was Gott in deinem Leben vorhat zu entwickeln, wird auch genannt trügerischer Reichtum, kann den Samen des Wortes Gottes die Möglichkeit rauben, zu wachsen. Und schau, da steht nicht viel Geld. Weißt du, ich kenne Leute, die haben wirklich Geld. Und da gibt es welche, ich habe selten so ein feines, großzügiges Herz gesehen. Wirklich. Ich erzähle eine Geschichte, das ist für die Svenja auch neu. Ich habe vor kurzem jemand was erzählt und ich sagte, ach, die Lydia war so großzügig. Die hat uns die Woche 2-mal das Auto geliehen und so. Und habe erzählt, was die Woche war. Und das hat jemand gehört und der sagte, oh, das ist echt krass von der Lydia. Aber weißt du, Reich Gottes, 3 Kinder. Und deine Frau hat den ganzen Aufwand. Und da hat er angerufen und sagte, ich melde mich nochmal. Aber er sagt, er überlegt, ob er nicht einen Neuwagen kauft und den einfach der Svenja zur Verfügung überlässt. Ja, tolle Leute. Und ich denke so, wow, weißt du, jemand, der echt Reich Gottes liebt und der sagt, weißt du, ich habe nicht mal gesagt, wir brauchen was, aber der hört, da ist eine Frau, 3 Kinder, der weiß ein bisschen, was wir tun und sagt, könnte man was machen und da könnten wir ein Segen sein. Ich kenne Leute, die sind selber noch Jugendliche und die sagen, weißt du, für die Sache, ich gebe 7 €. Oder andere hatten für andere Sachen 50 € gegeben. Letztes Jahr die Konferenz in Glauchau und ich habe Tränen in den Augen und ich denke, was für ein Herz. Und ich kenne Leute, die haben Hartz IV und wirklich wenig. Aber es geht immer nur ums Geld und immer nur darum, warum sie nichts haben. Und alles ist so ungerecht. Und ich sehe Undankbarkeit für das, dass unser Staat so viel für dich tut. Ich sehe Geldgier oder auch trügerischer Reichtum. Es ist nur, ich habe zu wenig, ich habe zu wenig, ich habe zu wenig. Und das Schlimme ist, das ist trügerisch. Weil man so oft so schnell guckt, wie viel habe ich. Das ist doch gar nicht, das ist, glaube ich, im Reich Gottes wirklich nicht die Frage. Die Frage ist nicht, wie viele Möglichkeiten hast du. Die Frage ist nicht, wie viel bekommst du. Reichtum wird nicht gemessen in dem, wie viel auf deinem Konto liegt. Reichtum wird gemessen, das ist spontan. Reich ist nicht, was wir haben, sondern
was wir geben.
Vielen Dank. Reich ist nicht, was ich habe. Reichtum misst sich in dem, was ich gebe. Das finde ich wirklich spannend. Das finde ich wirklich, wirklich spannend. Da zeigt sich so sehr unser Herz. Und da geht es gar nicht um meine Möglichkeiten, ihr Lieben. Um die geht es wirklich nicht. Weil das Problem ist, die Zahlen werden größer. Auch wenn Gott spricht. Weißt du, für mich ist es herausfordernd. Für mich ist es wirklich herausfordernd, wenn Gott spricht und sagt, lad mal jemand auf den Urlaub ein. Das ist wirklich herausfordernd. Meistens sagt er das, wenn wir selber wenig Geld haben für den eigenen Urlaub. Das Problem von diesem Freund ist, dass Gott über Neuwagen spricht. Und es war kein Dacia. Der hat mir gesagt, über was er nachdenkt. Oh, weißt du, zum Glück muss ich nur über 100 Euro oder 500 oder 1000 Mal nachdenken. Das ist echt angenehm. Der denkt über ein paar 10.000 nach. Und ich glaube, bei anderen sind es andere Summen. Es geht nicht um die Zahl, ihr Lieben. Es geht wirklich nicht darum. Es geht um unser Herz. Geben ist seliger als nehmen. Der Religionsstatistiker David Barrett hat in einer Untersuchung beobachtet, dass die evangelikalen Christen statistisch mehr Geld für Kosmetik als für Mission springen lassen. Amerikaner lieben Statistiken. Naja, wir schminken uns zwar nicht, aber geben einen Haufen Geld für Haarwachstumsmittel aus oder was auch immer so. Nach einer Statistik geben Christen durchschnittlich 10% für Gesundheit und Wellness, 2% für die eigene Gemeinde, 0,2% für die Mission. Und dann wundern wir uns, warum das Reich Gottes nicht wächst. Wie viel du wohin investierst, kannst du selber gucken. Am Ende will ich Folgendes sagen. Weißt du, beim Durchschnitt, ich weiß, dass es einige gibt, die darüber sind. Aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es um unsere Perspektive. Mir geht es wirklich um unsere Perspektive. Und ich will uns kurz von einem Mann erzählen, den ich wirklich beeindruckend finde. Dieser Mann war Selbstständiger, hat eine ganz schwierige Vergangenheit hinter sich und hat sich in der Zeit, wo er nicht Geld verdient hat, aufgemacht, um Gemeinden zu gründen. Dieser Mann, heißt Paulus und ist der Selbstständige, der das Evangelium nach Europa gebracht hat. Der davor Gemeinden in der asiatischen Provinz gegründet hat, der in Europa gegründet hat, der selber bis auf eine Gemeinde, die ihn versorgen durfte, sich geweigert hat, Geld von Gemeinden anzunehmen. Und er sagte, mein Leben ist dazu da, damit Gott ganz viel Raum hat und dass mein Leben dazu beiträgt, Reich Gottes zu bauen. Und ich, weißt du, wir bezeichnen den immer so schnell als Apostel und denken, das ist ein Angestellter. Aber der Typ war ein Selbstständiger. Und er hat die Welt auf eine Art und Weise verändert, wie sonst kaum jemand. Also das Erlösungswerk Jesu steht drüber. Dann gibt es Billy Graham, Werner Nachtigall, Reinhard Bonnke, unbekannte Gemeindegründungsbewegungen in China, die ihr Leben riskieren. Es gibt ein paar, aber es gibt wenige. Und dieser Mann sagte, mein Leben, meine Zeit, meine Finanzen sind dazu bestimmt, das Reich Gottes sich ausbreitet. Ich finde das eine Perspektive. Ich finde das wirklich eine Perspektive. Und als Gemeinde, wir haben keine Not, aber wir haben einen Traum. Wir wollen, dass Gemeinde wächst, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir brauchen nicht nur jetzt, sondern immer und immer wieder größere Gebäude, weil wir wirklich diese Gegend durchdringen wollen. Wir wollen Menschen senden und in Missionare investieren. Ich habe mit einem Freund vor kurzem gesprochen, der sagte, weißt du, er war jetzt gerade in Polen, da war ja auch Corona und er war im Februar dort, dann kam Corona, jetzt kam er wieder hin, dann sind die zu ihm gekommen, sagten, ja, war Corona, wir hätten Mundschutz tragen sollen, aber wir haben einfach 3 neue Gemeinden gegründet. Ich war vor kurzem im Gerhard in Moldawien. Da sieht es ähnlich aus. In Moldawien könnten wir einen Pastor für 100.000 Euro lebenslänglich finanziell freistellen. Das sind die Träume, die ich habe, wo wir als Gemeinde hin könnten. Reich Gottes bauen, hier und woanders und großzügig sein. Und wir alle können Teil davon sein. Und Gott sieht wirklich dein beständiges Geben und Investieren. Und Gott sieht auch das, wo er im Speziellen mal redet und wie dein Herz darauf reagiert. Und ich glaube, es liegt ein Segen auf dem Geben, weil es uns frei macht von uns selber und unser Herz dahin dreht zu anderen, in der Ausbreitung seines Reiches. Das ist mein Herz. Ich bin an dem Punkt, ich habe das angekündigt, ich bin leidenschaftlich für Großzügigkeit. Aber ich will nicht dein Geld. Was ich möchte, dass du freiwillig, weil du das willst, dein Herz bei Gott festmachst. Aber wie ich sagte, für den Fall, dass du es machst, hat er Zugriff. Weißt du, ich will nicht dein Geld. Ich wünsche mir nur, dass auch deine Finanzen unter seiner Herrschaft leben. Und was auch immer er sagt, du gut damit umgehst. Okay? Oh, Halleluja. Eden. Wir können wirklich investieren. Und wir können an dem Punkt auch Gott ähnlich sein. Weißt du, als Gott schuf diese Erde, hat er nichts davon in Rechnung gestellt. Er hat einfach aus seinen Möglichkeiten gegeben, dass es dir gut geht. Und dass du einen Ort vorfindest, der wirklich vollkommen ist. Das ist sein Herz. Und als Adam und Eva diese ganze Geschichte verkackt haben und wir uns von Gott entfernt haben, war Gott nicht einmal dabei, hat gesagt, hey, können wir irgendwie einen guten Deal machen? Sondern Gott hat bei sich selbst nachgedacht und da war der Heilige Geist und da war Jesus und sagte, guck mal, diese Schlamassel. Und es gibt Erlösung. Und Jesus war derjenige, der sagte, Erlösung, ich würde gehen. Egal, was es kostet. Und so ist er ans Kreuz gegangen, damit wir uns mit Gott versöhnen können. Und er hat sein Leben gegeben. Und er hat die Schönheit und die Vorrechte des Himmels verlassen, so sagt es in der Schrift. Nicht damit er geehrt wird, weil nicht alle tun das, sondern damit Erlösung und Wiederherstellung und Freude und übernatürliche Kraft und Vergebung deiner Schuld und neues Leben zu dir kommen kann. Warum? Weil er es liebt zu beschenken, weil er dich liebt. Das ist sein Wesen. Das ist wirklich sein Wesen. Und ich habe 2 Einladungen. Wenn du heute hier bist und sagst, ich kenne diesen Gott nicht, aber wenn Gott so gut ist und er mir meine Schuld vergibt und mir ein neues Leben anbietet und du sagst, das ist, was ich gern haben will, dann kann ich dir nur sagen, es ist da für dich. Alles, was es braucht, ist, es in Empfang zu nehmen. Und wenn du das bist, vielleicht, wie macht man denn das? Vielleicht hebst du einfach einmal deine Hand als ein Zeichen, dass du das gerne hättest, weil es wäre zu schade, so ein unglaubliches Angebot auszuschlagen, wo er alles investiert hat und wo alles bezahlt ist, wo er mit allem bereit ist, dir zu helfen. Wenn du heute hier bist und es noch nie hattest, dann heb doch kurz deine Hand. Okay. Und das Zweite, wenn du heute hier bist und sagst, wow, ich kenne Jesus schon, aber es gibt etwas, da ist dieser Bibelvers, dass die Liebe zum Geld die Wurzel allen Übels ist. Dass es um mich geht und dass in irgendeiner Form Unglaube in meinem Herzen ist, dass Gott es nicht wirklich gut meint und dass er nicht der ist, der mich wirklich versorgt und der auf mich aufpasst. Und ich deshalb selber herrschen muss, anstelle mit ihm und seinen Prinzipien und seinen Werten zu kooperieren, anstelle großzügig zu sein, zurückhalte, anstelle zu investieren, vor allem in mich investiere, anstelle zu vertrauen, vor allem kalkuliere. Und zwar auf eine komische Art und Weise. Dann will ich dich nur um Folgendes bitten. Ich weiß nicht, ob es das einfacher macht, weil keiner weiß, warum du aufstehst. Aber ich würde dich einfach bitten, als ein Zeichen vor Gott zu sagen, Jesus, ich will umkehren, ich will lernen, dir zu vertrauen. Ich will investieren, ich will lernen, großzügig zu sein. Ich will, dass deine Art in meinem Leben Gestalt gewinnt. Und ich habe keine Ahnung, wo du stehst. Und ich bin mir sicher, selbst manche von unseren großzügigsten Leuten werden aufstehen. Aber es geht nicht darum, was Leute denken, sondern es geht darum, wo Gott den nächsten Schritt zu nehmen. Zu dem will ich dich einladen. Wenn du merkst, hier willst du was mit Gott in Ordnung bringen, dann steh doch kurz auf und ich spreche ein kurzes Gebet. Wow, Jesus, ich sag dir zuallererst mal Danke, weil wir selber Beschenkte sind, weil du dein ganzes Leben gegeben hast und nichts zurückgehalten hast und weil du es bist, der in Art und Weise vorgelebt hat, wie ungestörte Gemeinschaft mit dem Vater aussieht, nämlich sich für die Dinge des Vaters zu interessieren und sein Leben niederzulegen, damit der Wille des Vaters geschieht, damit alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Jesus, wir laden dich ein, dass du kommst durch deinen Geist und dass du in unserem Herzen die Dinge veränderst, dass Großzügigkeit und investieren und ein Blick für dein Reich wachstümlich sich in meinem Herzen ereignet. Ich will Ja sagen zu dir und ich will Ja sagen zu investieren. Ich will Ja sagen, mich selber zu verschenken, wie du das vorgelebt hast. Amen. Amen.